HTW Campus Live.
Hallo und herzlich willkommen zu HTW Campus Live. Mein Name ist Kenzo und im heutigen Beitrag geht es um einen Rückblick auf das Kulturpraxisprojekt des Masterstudiengangs Kulturmanagement. Der Titel des Projektes lautete Future Starts Now, IoT meets Culture. Vielleicht bevor wir anfangen, eine kurze Definition von IoT. IoT, das Internet der Dinge. Das Internet der Dinge beschreibt ein Netzwerk, in welchem Geräte miteinander Daten austauschen. Geräte reichen dabei von Haushaltsgeräten bis hin zu anspruchsvollen Industriewerkzeugen. Ich glaube, das beste Beispiel dafür sind Smart Homes. Lichter, die automatisch ausgehen, Heizungen, welche eigenständig die Temperatur regeln und Sprachassistenten. In den letzten Jahren hat sich IoT zu einer der wichtigsten Technologien des 21. Jahrhunderts entwickelt. Die heutige Logistik wäre ohne solche smarten Systeme undenkbar, da die globalen Prozesse über die Jahrzehnte komplexer geworden sind. Die Fragestellung unseres Projektes war also, wie man IoT im Kulturbereich anwenden kann und was es bedeuten würde. Insgesamt gab es 6 verschiedene Themen. Diese behandelten IoT als Tool für Marketing, kulturelle Nachhaltigkeit, Anwendungsbereiche in einem Museum oder auf einem Festival, Datenschutz, aber auch die ethische Perspektive auf IoT. Das Projekt entstand im Rahmen der Initiative Wirkung hoch 100 und in Kollaboration mit dem Open Lab des Barkhausen-Instituts. Dazu wurde der Studiengang in 2 große Bereiche eingeteilt: Produktion und Kommunikation. Die Produktionsgruppe beschäftigte sich mit der Erstellung der Erklärvideos. Die Kommunikationsgruppe übernahm das Erarbeiten eines Kommunikationskonzeptes sowie das Planen und Organisieren des Live-Events. Auf diesem wurden die Videos zum ersten Mal vorgestellt. Das war vor circa einer Woche. Und im Anschluss fand eine Podiumsdiskussion über die verschiedenen Themenbereiche statt. In diesem Beitrag wollen wir das gesamte Projekt noch einmal Revue passieren lassen. Dazu haben wir mit den Projektleitenden aus den verschiedenen Arbeitsbereichen gesprochen. Als erstes sprechen wir mit Nicole Schwarz über den Anlass zu diesem Projekt und die Auswahl der Themen. Frau Schwarz ist Studiengangsleiterin des Studiengangs Kulturmanagement und übernahm die Leitung des Projektes. Guten Morgen, Frau Schwarz.
Hallo, guten Morgen.
Meine erste Frage lautet: Wie sind das Projekt und die Kooperation mit dem Open Lab zustande gekommen?
Also wir hatten vor 2 Jahren schon mal ein ähnliches Projekt. Da waren wir Gewinner des Hochschulwettbewerbs 2019 und hatten Erklärvideos zum Thema künstliche Intelligenz im Spiegel von Kommunikation und Kultur produziert. Und das war damals schon ein sehr schönes und spannendes Projekt, in dem die Studierenden auch viel gelernt haben und das auch viel Spaß gemacht hat. Und als ich dann die Ausschreibung zur Jubiläumsinitiative von Wirkung hoch 100 vom Stifterverband sah, dachte ich, dass das der ideale Anknüpfungspunkt für eine Fortsetzung für ein Erklärvideoprojekt wäre. Mhm. Und tatsächlich wurden wir dann auch als eine der 100 besten Ideen für die Gestaltung von der Zukunft von Bildung, Wissenschaft und Innovation ausgewählt. Und innerhalb dieser Initiative, die ja Experten und Partner von diesen 100 Ideen zusammenbringen sollte, um gemeinsam Innovatives zu schaffen, gab es dann nochmal so 11 sogenannte Wirkungsfelder. Und wir waren im Wirkungsfeld Demokratische Gesellschaft. Und in diesem war auch das Open Lab des Barkhausen-Instituts Dresden. Und dann haben wir festgestellt, dass wir uns gut ergänzen, weil wir die Aufklärungsvideos machen wollten und sie wollten die Gesellschaft über IoT aufklären. Und damit war die Kooperation dann eigentlich besiegelt.
Also so gesehen ist unser Studiengang jetzt die 2. Generation, richtig?
Für das Projekt im Prinzip ja, genau. Die 2. Runde Erklärvideos, die wir gemacht
haben.
Und
wie kamen dann die verschiedenen Themen zustande? Also wir hatten ja dieses Jahr 6 verschiedene Themen.
Also mir war es halt wichtig, dass es einen Bezug zu Kunst und Kultur gibt, weil das Projekt ja schließlich im Rahmen des Studierendenprojekts im Masterstudiengang Kulturmanagement umgesetzt werden sollte. Deshalb habe ich mich dann erstmal in die Thematik IoT eingelesen und dann überlegt, wie das für den Bereich von Kunst und Kultur sinnvoll eingesetzt werden könnte. Und dabei sind dann die 6 Themen entstanden. Also unabhängig vom Lebensbereich ist es ja sicher immer notwendig, eine ethische oder beziehungsweise moralische Betrachtung vorzunehmen. Und auch am Thema Datenschutz kommt man bei diesem Thema nicht vorbei. Damit waren 2 Themen schon mal vergeben. Dann Thema Nachhaltigkeit, Marketingfragen und Logistik sind natürlich auch für die Kulturbranche wichtige Bereiche. Und da war eben die Frage, wie kann man die aus anderen Branchen gewonnenen Erkenntnisse zu IoT nun auf die Kulturbranche übertragen? Das waren dann 3 weitere Themen. Und zu guter Letzt, wenn es sich schon um Kunst und Kultur dreht, kann IoT auch bei künstlerischen Prozessen selbst hilfreich sein, als letzte Fragestellung.
Ja, ich glaube auch, wir hatten dieses Jahr ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Themen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir sehr viele Studierende dieses Jahr haben. Also, dieses Projekt ist vor 2 Jahren entstanden, richtig?
Genau, da hatten wir ein ähnliches Projekt mit einem anderen Thema, als Pilot sozusagen.
Und was war dann die ursprüngliche Idee, das ursprüngliche Ziel, ein solches Projekt für den Studiengang einzuleiten?
Also zum einen, wie gesagt, es ist ein Studierendenprojekt und soll damit natürlich auch aufs spätere Berufsleben vorbereiten. Und die angehenden Kulturmanager werden ja mit vielfältigen und auch komplexen Aufgaben konfrontiert werden. Und darauf möchten wir vorbereiten. Und dann ist so ein Projekt eigentlich gut geeignet und es soll auch möglichst unter Real-Life-Bedingungen stattfinden. Und speziell bei diesem Thema oder bei dem Thema Videos sollten Sie auch lernen, natürlich auf der einen Seite sich selbstständig in vollkommen neue Themenfelder einzuarbeiten, diese auch kritisch und objektiv darzustellen. Und auf der anderen Seite steht dann auch die Vermittlungskompetenz natürlich ganz stark im Vordergrund, eine wichtige Kompetenz für Kulturmanager. Und damit auch die zielgruppengerechte Ansprache als wichtige Aufgabe. Und insgesamt auch die Schulung der Sensibilität gegenüber gesellschafts- und kulturpolitischen Aspekten. Ein wichtiges Medium heute zur Vermittlung von Informationen ist sicher das Video. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, weil das bewegte Bild es noch am ehesten schafft, bei der immer größer werdenden Informationsflut die Wahrnehmungsschwellen der Rezipienten zu überschreiten. Also bei dem Punkt kam dann eben auch noch die produktionstechnische oder auch die kreative Aufgabe hinzu, beziehungsweise beides natürlich. Sie hatten ja schon gesagt, dass eine Hälfte der Studierenden also ein zeitgemäßes Kommunikationsinstrument selbstständig produzieren sollte. Die andere Hälfte der Studierenden hat sich parallel um ein Kommunikationskonzept für diese Videos gekümmert. Auch das ist ja etwas, was Sie in Ihrem beruflichen Alltag als Kulturmanagerin immer wieder begleiten wird. Und insgesamt wurden so die Kompetenzen Interdisziplinarität, Auseinandersetzung mit neuen Medien, Kommunikation, gesellschaftliches Verantwortungsgefühl und auch ein hohes Maß natürlich an Teamfähigkeit geschult und gefördert. Also relativ viele Aufgaben, die erfüllt werden mussten, sage ich mal.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es war eine sehr anstrengende Zeit, aber es war auch eine sehr produktive Zeit, wie ich finde. Zuletzt würde ich Sie fragen, wie Sie das Projekt insgesamt bewerten. Wie ist die Vorbereitung verlaufen und wie ist das Resultat?
Also ich muss sagen, in Summe finde ich, also nach meinem Empfinden war das Projekt ein voller Erfolg. Also die Ergebnisse haben meine Erwartungen eigentlich übertroffen. Ich muss sagen, natürlich haben sich die Studierenden am Anfang ein bisschen schwer getan, glaube ich, teilweise mit ihren Aufgabenstellungen, um da reinzufinden. Aber das ist ja auch ganz normal. Das ist ja eine der größten Aufgaben, sich mit der Aufgabe, die einem gestellt wird, dann damit auseinanderzusetzen und dafür eine Lösung zu finden. Mhm. Und es waren auch sehr arbeitsintensive 14 Wochen. Das war von Anfang an klar. Das ist immer dieses Problem mit den 15 Wochen eines Semesters. Mehr hat man nicht zur Verfügung. Aber es hat auch vor 2 Jahren geklappt. Und insofern war ich auch da am Anfang schon optimistisch, dass das sehr gut klappt. Zumal Herr Heitz, der ja als künstlerischer Leiter das begleitet hat, da sehr viel Erfahrung auch mitbringt, was die Videoproduktion angeht. Und ich denke, den meisten hat es auch großen Spaß gemacht. Insofern war es positiver Stress in diesen Wochen. Und der ist ja bekanntermaßen eher belebend als energieraubend. Ja, denke ich mal. Und ja, ich denke, die meisten konnten viel für sich aus dem Projekt mitnehmen, das hoffe ich zumindest. Und also ich muss sagen, auch an dieser Stelle kann ich nur noch mal ein großes Lob an alle Studierenden und Mitwirkenden aussprechen, die sich ja wirklich innerhalb kürzester Zeit in eine Vielzahl von ganz neuen Aufgaben einarbeiten mussten. Und dass das so toll geklappt hat, spricht für sie und hat sicher auch gut aufs spätere Berufsleben vorbereitet. Also wo diese Anforderung sicher sehr häufig gegeben sein wird. Also ich bin mit den Ergebnissen wirklich sehr zufrieden.
Vielen Dank, Frau Schwarz.
Gerne.
Als nächstes sprechen wir mit Tobias Heitz. Er ist Diplom-Designer, Leiter der Medienwerkstatt und des Mediapools an der HBK Saar. Er hat die Studierenden an die Produktion der Videos mit Hilfe von PowerPoint herangeführt und sie über den gesamten Prozess mit begleitet. Herr Heitz, was war Ihre Rolle in diesem Projekt und was waren Ihre Tätigkeiten?
Meine Aufgabe in dem Projekt war die des Art Directors. Ich hatte die Tätigkeit, mit den Studierenden die Videos zu erarbeiten, ihnen Hilfestellungen zu geben bei der Erarbeitung des Drehbuchs, über das Erstellen der Grafiken bis hin zum Schneiden und Animieren der fertigen Videos.
Vielleicht noch eine ergänzende Frage. Welches Tool haben Sie für die Erstellung der Videos verwendet?
Ja, zum Erstellen der Videos haben wir PowerPoint benutzt. Das war dieses Semester mal ein Experiment meinerseits. Vor 2 Jahren hatte ich ein ähnliches Projekt gemacht. Dort haben wir dann die klassischen Tools wie After Effects und Premiere Pro benutzt. Und dieses Mal war mein primärer Fokus darauf, die Studierenden mit einer Software arbeiten zu lassen, die sie teilweise schon aus ihrem Studium kennen und dass sie da Erfahrungswerte sammeln, die sie dann vielleicht auch über ihr Studium hinaus später im Berufsleben halt auch mit ihnen da einen Mehrwert bieten, was vermutlich dann bei so klassischen Schnitt- und Animationsprogrammen, die wirklich sehr spezifisch auf eine Branche hinzielen, nicht der Fall gewesen wäre. Deshalb fiel halt die Wahl auf PowerPoint.
Meine nächste Frage wäre, welches Ziel haben Sie mit diesem Projekt verfolgt?
Mein Ziel mit dem Projekt, oder sagen wir mal mein persönliches Ziel mit dem Projekt, ist es eigentlich immer die Studierenden mal aus ihrem gewohnten Alltag rauszunehmen und ihnen mal so den Blick über den Tellerrand zu zeigen. Und das ist halt so in solchen kreativen Tätigkeiten wie das Erstellen von Erklärvideos ideal machbar. Ja, das übergeordnete Projektziel, so wie ich es verstehe, es ist die Studierenden mal aus ihrer Studierenden-Situation raus zu manövrieren und in eine Lehrenden-Funktion reinzugehen. Ja, also man erwartet plötzlich nicht, dass sie Wissen konsumieren, sondern dass sie Wissen vermitteln. Ja, und das ist in, so, wie wir das Projekt verstehen, ein großer Mehrwert. Und dazu kommt natürlich, dass wir das in konventionellen Studiengängen außerhalb der künstlerischen Hochschulen viel Theorie vermittelt wird. Und hier haben wir in solchen Projektkonstruktionen die Möglichkeit, da auch mehr Praxis mit einfließen zu lassen.
Also gerade jetzt bei diesem hohen Praxisanteil, gab es da nicht Schwierigkeiten aufgrund des Online-Semesters?
Schwierigkeiten gibt es in Projektsituationen eigentlich immer. Und das ist auch eigentlich aus meiner Sicht das Interessante daran, dass man im Vorfeld nicht alles bestimmen kann. Man kann im Vorfeld nicht, man kann eine grobe Struktur festlegen, die einem immer so den Rücken stärkt. Aber was Woche für Woche passiert, ist immer ganz offen. Ja, von daher, klar, Schwierigkeiten gibt es immer. Aber in diesem Projekt, dieses Semester, gibt es eigentlich keine nennenswerten Schwierigkeiten. Ja, das sind die üblichen. Die üblichen Hürden, die man nehmen muss, ja.
Sie haben vorher angesprochen, dass die Studierenden aus ihrem Studentenalltag rauskommen sollen, über den Tellerrand blicken sollen. Die Aufgaben waren für die HTW-Studierenden ja etwas ganz Neues. Da jetzt die Frage, wie hat Ihnen die Zusammenarbeit mit den HTW-Studierenden gefallen?
Oh, ich bin immer ein Riesenfan, also von den HTW-Studierenden. Es ist, vielleicht ist das auch so eine Sache, um mich jetzt mal ein bisschen weiter aus dem Fenster zu lehnen, dass das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. Ich kenne die Künstlerinnen und Künstler der HBK, ich kenne die Gestalterinnen und Gestalter der HBK und ich bin jetzt auch schon inklusive meines Studiums 11 Jahre an der Hochschule der Bildenden Künste und man nimmt Dinge einfach anders wahr und es gibt so eine Dynamik innerhalb der Studierenden der HBK, die anders ist wie die Dynamik innerhalb Studierender, beispielsweise jetzt hier des Kulturmanagements. Und für mich ist das sehr erfrischend, mal halt aus dieser Kunsthochschulblase mal rauszukommen, um dann Studierende kennenzulernen, die eine ganz andere Herangehensweise an Dinge haben. Und das ist eine große, teilweise eine große Befriedigung für mich, das halt auch dann mal nicht ausschließlich an der HBK zu tun.
Jetzt noch als abschließende Frage, wie bewerten Sie das Projekt insgesamt?
Insgesamt bewerte ich das Projekt als sehr erfolgreich, um es jetzt mal ganz plump auszudrücken. Um ins Detail zu gehen, ich bin vor 2 Jahren, als wir das erste Mal dieses Projekt gemacht haben, war ich schon extrem angetan von den Studierenden, die, weil sie es wirklich geschafft haben, sie wurden mit einer Situation konfrontiert, die ihnen völlig neu ist. Sie wurden mit Arbeitsweisen konfrontiert, die ihnen völlig neu sind. Sie wurden mit einem Thema konfrontiert, das sie nicht kennen, ja, und sollen alle diese Problemstellungen wirklich innerhalb eines Semesters lösen. Und das Ganze mündet dann noch in eine öffentliche Präsentation, ja, mit namhaften Teilnehmern. Ja. Also man ist innerhalb so eines Projektes außerhalb der Komfortzone, innerhalb der, die man sich normalerweise in so einer Bildungseinrichtung befindet. Und da war ich vor 2 Jahren schon extrem beeindruckt, wie die Studierenden das gemeistert haben. Und dieses Semester, muss ich sagen, wurde da echt noch eine Schippe draufgelegt. Dadurch, vielleicht auch dem geschuldet, dass wir dann wirklich das Experiment gewagt haben, mit einer Software zu arbeiten, die schon besser bekannt war, bedeutet, dass die Studierenden nicht auch noch zusätzlich zu den anderen Problemstellungen auch noch eine neue Software lernen mussten. Da war dann vielleicht hat dieser Schritt mehr Freiraum für Kreativität gelassen. Aber ja, summa summarum muss ich echt sagen, dieses Semester hat mir unglaublich viel Freude bereitet. Und ich bin total stolz, was die Studierenden da abgeliefert haben.
Ja, das ist sehr schön zu hören. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit, dass die Studierenden das auch ganz toll fanden, auch ihre Arbeit, und ich bedanke mich ganz herzlich.
Nichts zu danken.
Kommen wir zu unserem dritten Gast, Katharina Hari. Frau Hari ist Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Sie war die Projektleiterin für die Kommunikationsgruppen. Frau Hari, was war Ihre Rolle in diesem Projekt und was waren Ihre Tätigkeiten?
Ja, also meine Aufgabe im Projekt war, die Kommunikationsgruppen zu betreuen. Wir hatten ja mehrere Gruppen nochmal. Wir hatten eine Social-Media-Gruppe, wir hatten eine PR-Gruppe, wir hatten eine Gruppe, die sich konkret um die Ansprache von potenziellen Zuschauern kümmern sollte, und eine Event-Gruppe. Ja, und meine Aufgabe war halt eben die einzelnen Gruppen und deren Aufgaben zusammenzuhalten. Und das Ziel für die Kommunikationsgruppen war natürlich, dass wir auch die produzierten Erklärvideos nach Möglichkeit bewerben wollten. Wir wollten ein schönes Event gestalten, einen krönenden Abschluss für das Projekt organisieren und den ein oder anderen Zuschauer in der Live-Premiere zu bekommen. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen mit, ich glaube, zu Spitzenzeiten hatten wir mal 94 Zuschauer in der Live-Premiere. Das war das Ziel und ja, ich denke, das haben wir gut erreicht in Zusammenarbeit aller Kommunikationsgruppen.
Gab es denn noch Schwierigkeiten, die sich im Laufe des Projektes herausgestellt haben? Und falls ja, haben diese Schwierigkeiten etwas an dem Ziel verändert oder wurde das Ziel trotzdem erreicht?
Klar, also das ist ein Projekt, wie wir vorhin schon in der Gesamtgruppe besprochen hatten. Ein Projekt ist nie ganz planbar. Es gibt immer mal Herausforderungen oder Hürden, die zu nehmen sind. Die gab es natürlich auch in dem Projekt. Ja, also gerade hatten wir die Schwierigkeit, dass wir das Event das als Online-Premiere gestalten konnten. Wir konnten nicht in Präsenz gehen. Das war natürlich zunächst erstmal eine Sache, die wir lösen mussten, technisch gesehen. Welche Software können wir verwenden? Wie können wir das Ganze regeln? Und da sind in den letzten Wochen, ich glaube, in den letzten 2 Wochen doch viele Hürden aufgetaucht. Einmal ging Mikrofon nicht, einmal hatten wir Probleme mit der Firewall der HTW. Gestern hatten wir natürlich auch in der Live-Premiere den einen oder anderen Stolper, aber das sind Kleinigkeiten, die am eigentlichen Ziel nichts verändert haben.
Sie sind ja schon auf die erschwerten Bedingungen aufgrund der digitalen Lehre eingegangen. Gab es da noch weitere Veränderungen von der Arbeitsweise im Vergleich zum Pilotprojekt vor 2 Jahren? Zu der Zeit war ja noch alles in Präsenz.
Ja, so verändert im Vergleich zum Pilotprojekt. Die Kommunikation über Online-Medien war natürlich viel verstärkter. Wobei ich sagen muss, dass die Einzelabsprechungen in den Einzelgruppen über dieses Format doch sehr viel verstärkt vorgekommen sind. Also das gab es im Pilotprojekt nicht so in dieser Form. Und die Trennung zwischen den Produktions- und zwischen den Kommunikationsgruppen, das war in dem Projekt auch nochmal ganz anders. Also im Pilotprojekt gab es immer erst eine gemeinsame Sitzung zwischen Produktions- und Kommunikationsgruppen. Und das hat sich jetzt hier im zweiten Projekt deutlich unterschieden. Und ja, ich glaube, die Einzelbetreuung und die Einzelabsprachen waren deutlich intensiver.
Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort. Wie würden Sie das Projekt insgesamt bewerten?
Wie würde ich das Projekt bewerten? Das ist eine gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich würde sagen, es war ein sehr, gerade für die Studierenden, ein sehr lehrreiches Projekt auf der einen Seite. Ich denke, viele haben viele neue Dinge ausprobiert, vielleicht auch viele Dinge mitgenommen. Es war ein sehr kreatives Projekt. Für die Produktionsgruppen und für die Kommunikationsgruppen war es, glaube ich, auch etwas, was sehr nah an der Realität ist. Ne? Also wenn man ein Projekt kommunizieren muss, man muss es bewerben, man muss die PR begleiten, das war doch sehr, sehr, sehr stark an der Praxis orientiert. Und ich glaube, als Kulturmanager hat man da sehr viele Dinge lernen können.
Ja, vielen Dank, Frau Harry. Im Anschluss möchten wir ein paar Eindrücke aus der Live-Veranstaltung zeigen, welche von der Kommunikationsgruppe organisiert wurde. Die Veranstaltung wurde live über YouTube übertragen. In der ersten Hälfte wurden die fertigen Erklärvideos der Studierenden vorgestellt. In der zweiten Hälfte fand eine Paneldiskussion zu den jeweiligen Themen der Videos statt. Dazu wurden Expertinnen aus verschiedenen Fachrichtungen eingeladen. Teilnehmerinnen waren Stefan Bott, Kulturmanager und Dramaturg.
Ich würde sagen, es ist für die Bequemlichkeit sehr hilfreich. Ich sehe es natürlich, wie wir an dem Video von der Gruppe Haag-Piot auch gesehen haben. Ich glaube, das war das 4. Festival. Sehe ich es als eine große Chance in der Vermarktung, aber da kommen wir ja noch drauf. Also ich sehe es als eine große Chance, wenn mit den Daten richtig umgegangen wird.
Julian Blohmann, Geschäftsführer Agentur Erlebnisraum Saarbrücken.
Also vielen Dank. In meinem Bereich würde ich sagen, ich habe gelernt in den Videos, dass wir IoT schon einsetzen in der Hausautomatisierung, also quasi im Smart-Home-System. Wir steuern damit unsere Heizung und haben Sensoren an den Fenstern, die die Heizung runterfahren. Und ja, heute habe ich gelernt, dass das dann auch IoT ist. Ist eigentlich logisch, aber habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich sehe jetzt da auch keine Probleme, außer die schon angesprochene Datensicherheit. Ansonsten ist es etwas, was uns ergänzen kann. Je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt, ist es natürlich eine Kostenfrage. Ja, das Beispiel von dem Festival ist natürlich ein sehr gutes. Da werden unter Umständen Millionenbeträge bewegt, weswegen man auch die finanziellen Mittel hat, um dann so technische Spielereien einzusetzen. Im Kleinkunstbereich, kleine Theater, sehe ich jetzt nicht, dass die ihre Kostüme komplett mit RFID ausstatten und dann da auf ein digitalisiertes System umsteigen können, einfach aus finanziellen Gründen. Der praktische Nutzen ist relativ eindeutig und ich glaube auch nicht, dass man den wegdiskutieren müsste, sondern es ist im Grunde ein zusätzliches Tool, was sich nutzen lässt, wenn man es finanzieren kann.
Professor Dr. Christian Bauer, Professor an der HBK Saar mit dem Lehrgebiet Designtheorie und Designgeschichte.
Aber ich möchte auch, was Sarah Töhle gesagt hat, nochmal unterstreichen, und das war einer meiner Pointen, die ich heute loswerden möchte. Es gibt kein Internet der Dinge. Weil nämlich die Frau Töhle genau das auch mit zum Ausdruck bringt, was passieren könnte, dass wir gerade durch das Internet der Dinge den Bezug zu den Dingen verlieren. Ja, dass sozusagen der Name ein Verwirrspiel ist und eigentlich ein Prozess mitmeint, der schon von Medienphilosophen seitdem es Digitalisierung gibt, beschrieben wird, den Prozess der Entdinglichung. Ja, informationsgestützte Systeme entdinglichen. Insofern ist es schon ein Marketingstreich sondergleichen, ein Internet der Dinge zu nennen, die zur Entdinglichung führt und eben auch zur Veränderung des Bezugs der Subjekte zu ihrer Objektwelt.
Dr. Carsten Weinhold, Mitarbeiter im Bereich modulare Betriebssysteme beim Barkhausen-Institut Dresden.
Ja, also IoT steht ja für das Internet der Dinge und das Internet an sich ist ja erstmal primär für Menschen erfunden worden, damit Menschen miteinander kommunizieren können per E-Mail und so weiter. Und beim Internet der Dinge ist es eben so, dass nicht Menschen direkt miteinander reden, sondern quasi Geräte. Und das können jetzt ganz gewöhnliche Alltagsgegenstände sein. Ne? Also es kann sowas sein wie eine Glühlampe oder der berühmte smarte Kühlschrank oder halt ein Auto oder halt vor allem auch Industrieanlagen, Teile davon. Und der Sinn und Zweck von IoT ist ganz einfach, dass wenn Dinge in der physischen Welt, also irgendwelche Gegenstände bewegt werden oder miteinander sinnvoll interagieren können, dass man die sozusagen durch Anbringen, sage ich jetzt mal, von kleinen Steuercomputern und Hinzufügen von einer Netzwerkverbindung, meistens per Funk, dazu befähigt, direkt miteinander zu interagieren und Nachrichten auszutauschen, um halt beispielsweise irgendwelche Steueraufgaben zu erfüllen oder um selbstständig Lieferungen in Lieferketten nachzuvollziehen, dass also Container zum Beispiel Bescheid sagen, wo im Containerterminal sie jetzt gerade sind und ob alles in Ordnung ist und solche Sachen. Das heißt also, da geht es hauptsächlich um Automatisierung und Effizienzsteigerung und wie man das in anderen Bereichen einsetzen kann, zum Beispiel im Kulturlager, werden wir jetzt mal drüber reden, denke ich mal.
Sarah Sterz, Dozentin im Fachbereich Praktische Philosophie der Universität des Saarlandes.
Also ich denke, dass es da ganz wichtig ist, sich erstmal im Allgemeinen darüber klar zu werden, was man da überhaupt möchte und das dann im zweiten Schritt auch entsprechend zu regulieren. Der Herr Blomann hat eben schon gesagt, dass das einzige große Problem daran die Datensicherheit ist. Das würde ich nicht ganz so unterschreiben. Also Datensicherheit ist auf jeden Fall ein Problem daran, aber es ist lange nicht das einzige. An IoT-Anwendungen und auch an ganz vielen anderen Anwendungen, wo Daten gesammelt werden, sondern es stellt sich auch die Frage, selbst wenn die Daten sicher sind, im Sinne von, die verlassen niemals den Server, auf den sie hochgeladen wurden, kann damit immer noch ziemlich viel getrieben werden, was wir eigentlich nicht wollen. Zum Beispiel können da kann Data Mining drauf betrieben werden, dass man da drin irgendwelche Patterns erkennt. Wenn man sich alleine nur vorstellt, Leuchtmittel, smarte Leuchtmittel, die ich jetzt in meinem Haus einbaue. Und die kommunizieren vielleicht über mein Smartphone auch mit irgendeinem Server. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei großen Marken tatsächlich so ist in der Realität, aber es lässt sich sehr einfach vorstellen, dass das getan wird. Und wenn die dann immer mitloggen, wann sie an- und ausgeschaltet werden, dann kann jemand schon zu einem sehr hohen Detailgrad meinen Tagesablauf rekonstruieren. Wann ich im Schlafzimmer das Licht anmache, wann ich im Badezimmer das Licht anmache, wann ich dann überall alles Licht ausmache, weil ich zur Arbeit fahre und so weiter. Und die Daten können sicher sein, so sicher wie sie wollen, aber es können trotzdem immer noch problematische Daten bleiben. Und das ist nur einer von ganz vielen Aspekten, die meiner Meinung nach, also wo Regulierung auf jeden Fall nicht schaden würde.
Und zuletzt Sarah Töhle, Künstlerin und freiberufliche Produktleitung bei der Freien Bühne Stuttgart.
Ja, also ich bin ja Medienkünstlerin auch. Also das heißt, das ist wirklich so ein Thema, mit dem ich mich auch schon im Studium sehr ausführlich beschäftigt habe. Da kann man vielleicht auch mal Marshall McLuhan sich anschauen, was ich sehr spannend finde, wenn man sich überhaupt mal mit dem Medium an sich beschäftigt und was es eigentlich bedeutet. Also was für eine Charakteristik ein Medium eigentlich hat und wie es auf die Wahrnehmung der Menschen wirkt. Und das ist dann eine wichtige Frage für mich in der künstlerischen Arbeit. Also warum schreibe ich ein Buch oder warum mache ich einen Film oder warum mache ich eine interaktive Ausstellung? Und in dem Bereich, denke ich, hat IoT natürlich, bietet viele Möglichkeiten, gestalterisch damit umzugehen. Ich sehe es aber auch skeptisch. Also ich würde auch sagen, der Bequemlichkeitsfaktor spielt eine große Rolle und man muss sehr vorsichtig sein, was genau die Motivation dahinter ist, warum man IoT einsetzen möchte.
Ja, wie man hören konnte, war die Diskussion kontrovers und es gab viele verschiedene Sichtweisen auf das Thema IoT. Ich denke, die Veranstaltung hat vielen Menschen das Thema näher gebracht und einmal mehr die Chancen und Risiken aufgezeigt, die es mit sich bringt. Diese Art von Diskussion ist deswegen so wichtig, da das Thema uns die nächsten Jahre noch begleiten wird. Zuletzt bleibt mir nur noch allen Beteiligten zu danken. Frau Schwarz, Frau Hari, Herr Heitz, alle Expertinnen und alle Studierenden, die das Projekt zum Erfolg gebracht haben. Vielen Dank. Dieser Beitrag wurde erstellt von Manuela Piot, Rebecca Jakob und mir, Kenzo Weiß. Wir hören uns.